Ich möchte nochmal auf die Stelle im 2. Korinther Kapitel 6, Abvers 14 eingehen. Lesen wir das nochmal gemeinsam. Hier steht, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Oder was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Das heißt, diese ganzen Fragen, Fragen über Fragen, die hier Paulus stellt. Wieso stellt er diese Fragen? Die Bibel stellt hier ganz klar fest, dass die Antwort zu all diesen Fragen nicht Ja ist, natürlich, also nicht etwas Gemeinsames ist, sondern nichts. Sie haben nichts gemeinsam. Was haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Nichts. Ja. Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Nichts. Ja, wie stimmt Christus mit Belial überein? Gar nicht. Ja, was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Das trifft jetzt zwar einige, aber nichts. Okay. Gläubige haben mit Ungläubigen genau gar nichts zu schaffen. Oder wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Gar nicht. Wir werden jetzt ja keine Götzen aufstellen im Gottesdienst oder vielleicht damals zu Zeiten von Israel, wo die Israeliten immer wieder Götzen aufgestellt haben, hat Gott sie immer wieder bestraft. Sie haben nichts miteinander zu schaffen. Im Haus Gottes sind keine Götzenbilder angebracht. Das heißt, was ist hier die Aussage? Die Aussage ist ganz easy und simpel. Ob Familie oder Best Buddies oder Kinder oder Eltern oder Onkels oder Tanten, was ist hier die Aussage? Was hat der Gläubige mit dem Ungläubigen gemein? Nichts. Egal wie gut dein Freund ist, egal wie lieb dein Freund aussieht und wie oft er dir hilft, du hast als Gläubigen mit dem Ungläubigen nichts gemeinsam. Und wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir doch in dieser Welt leben. Die Bibel sagt, wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Das heißt, wir müssen natürlich mit Ungläubigen Umgang haben. Das können wir nicht verhindern. Nicht zum Beispiel in der Arbeitswelt, zum Beispiel innerfamiliär, zum Beispiel die Cousinen, die Cousins, die Tanten und so weiter und so fort. Oder vielleicht weitere Verwandte, die ein bisschen weiter weg sind. Wir müssen mit Menschen zu tun haben, die in dieser Welt leben, aber wir müssen uns trotzdem in Erinnerung rufen, hey, Moment einmal, wir sind aus unvergänglichem Samen geboren. Die Menschen, die nicht gläubig sind, sind nicht aus unvergänglichem Samen geboren. Das sind nicht unsere Brüder, das sind nicht Christen, mit denen wir gemeinsam viel Zeit verbringen sollten. Warum? Weil wir haben nichts mit ihnen gemeinsam. Prinzipiell einmal. Das ist ein Grundsatz, an den wir uns immer wieder erinnern sollen. Hier zieht nicht in ein Joch mit Ungläubigen. Es steht hier aber, zieht in keinem Joch mit irgendeiner Person? Natürlich nicht. Also hier steht eigentlich nur, zieht nicht in ein Joch mit Ungläubigen. Okay, das heißt, das andere, das Gegenteil, ist auf jeden Fall erlaubt und sollte gefördert werden. So, was heißt dann das Gegenteil? Zieht in ein Joch mit Gläubigen. Zieht in ein Joch mit Gläubigen. Es ist nicht verboten, mit Christen, die gerettet sind, mit unseren Brüdern im Herrn, in ein Joch zu ziehen. Und ist mit, also klarerweise erlaubt, ist kein Widerspruch zur Bibel. Er sagt nur, hey, passt auf, wenn der Typ vielleicht ungläubig ist oder du bist dir nicht sicher, ob er gerettet ist und es kommt nichts aus ihm heraus, dann solltest du aufpassen, ob du wirklich innige Freundschaft mit dieser Person haben möchtest. Ja, find einmal heraus, hey, ist er überhaupt gläubig? Ist er überhaupt gerettet? Ist das nicht eine Legitimation dafür, dass wir Menschen eigentlich fragen, was sie glauben sollten? Oder was sie nicht sollten, sondern was sie eigentlich glauben? Weil wie soll ich denn überhaupt herausfinden, ob jemand gläubig ist? An seinen Werken? Naja, nicht wirklich, oder? Weil Katholiken haben manchmal auch gute Werke. Ich kenne einige Katholiken, das sind Erzkatholiken. Wenn du die anschaust, dann glaubst du vielleicht, hey, das sind wirkliche Christen. Das sind wirklich gerettete Personen. Weil sie so viele gute Werke haben. Sie sind verheiratet, sie lassen sich nicht scheiden, sie haben Kinder und die sind ganz brav und sehr ordentlich. Und da wirst du nicht denken, hey, das sind irgendwelche bösen Menschen, die Höllenbewohner werden. Ja? So wirst du es nicht herausfinden. Aber wie kann ich dann herausfinden, ob jemand gläubig ist oder nicht gläubig ist? An den Werken kann ich nicht herausfinden. Es gibt gute Muslime, es gibt gute Katholiken, es gibt gute Atheisten. Jetzt nicht im Sinne von gut, sozusagen, dass sie das Paradebeispiel sind oder das Vorbild sind. Natürlich ist ihre Liebe, die sie haben, sehr weltlich und fleischlich. Sie haben die Liebe des Christus nicht in sich. Aber gut in der Hinsicht, dass sie eben versuchen, sich zu zügeln. Dass sie eben versuchen, zum Beispiel nicht zu rauchen. Dass sie eben versuchen, ihre Eltern zu ehren. Ja, das können auch Atheisten machen. Atheisten können genauso ihren Eltern was Schönes sagen oder zu Weihnachten ein Kärtchen schreiben oder vielleicht sie besuchen gehen, ihnen helfen und so weiter und so fort. Das heißt, die Werke sind es nicht, die es entscheiden. Ich muss herausfinden, was im Herzen dieser Person
drinnen steckt. Die Bibel sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das bedeutet, ich muss ihm Fragen stellen. Ich muss sagen, was sagt er da überhaupt? Was ist in seinem Herzen? Ich muss ihm Fragen stellen, um herauszufinden, was auch über seinen Mund kommt. Und das ist dann in seinem Herzen. Okay? Beispielsweise, wenn jetzt zum Beispiel jemand Katholik ist und er ist wirklich fromm und erscheint gerecht, dann frage ich ihn, hey, was glaubst du eigentlich, wie du in den Himmel kommst? Nicht? Wahrscheinlich in 99% der Fälle wird er vielleicht sagen, in irgendeiner Art und Weise, naja, in die Kirche gehen oder getauft muss sein, du musst vielleicht gute Werke tun und so weiter. Und dann weißt du sofort, hey, Moment einmal, der glaubt nicht an das richtige Evangelium. So, wenn er nicht an das richtige Evangelium glaubt, ist er dann unser Bruder? Mitnichten. Wie kann unser Bruder sein, wenn er nicht einmal geglaubt hat, dass Jesus die Werke macht für ihn, dass Jesus für ihn gestorben ist, das große Werk am Kreuz, das er schon alles bezahlt hat? Das hat er nicht verstanden. Im Gegenteil, er sagt, ja, Jesus, okay, aber ich muss auch Gutes tun. Na gut, das heißt, der ist nicht unser Bruder, weil er hat nicht verstanden, was Jesus gemacht hat. Er hat nicht auf den richtigen Jesus vertraut, der am Kreuz schon alles bezahlt hat. Ein für alle Mal. Und wir müssen, wie gesagt, herausfinden, hey, um einen Wandel zu haben mit Gläubigen, muss ich herausfinden, ist der Typ überhaupt gläubig? Ich muss Fragen stellen. So, wenn herauskommt, er ist nicht gläubig. Was steht da im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das ist ein Befehl. Das ist keine Bitte. Also er bittet uns hier nicht, liebe Korinther, ist jetzt eh schon verdorben und eure Gesinnungen und eure ganzen Sünden und so weiter. Bitte tut das nicht auch noch. Ja? Nein, es ist ein Befehl. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Und dann begründet er das mit sehr vielen Fragen. Ich meine, eine Frage davon ist, was hat Christus mit Belial zusammen? Wie steht Christus mit Belial überein? Wie steht sozusagen Jesus mit dem Teufel überein? Das ist eine ziemlich harte Frage, wenn jetzt jemand mit dieser Frage konfrontiert wird. Hey, Moment einmal, wenn ich mit einem Ungläubigen unter ein Joch ziehe und innige Freundschaft hege, dann ist es wie wenn Christus mit Belial unter ein Joch geht. Das stimmt nicht überein. Wir können das nicht vereinbaren mit unserem geistlichen Leben. Das ist, was ich hier sagen will. Aber ein Joch mit Gläubigen ist natürlich okay und erwünscht. Wir lesen gemeinsam, schlagt es mir gemeinsam, Markus Kapitel 6 auf. Markus Kapitel 6. Markus Kapitel 6, das Markus-Evangelium, kommt nach Matthäus, Kapitel 6, ab Vers 7, da lesen wir gemeinsam. Und er rief die 12 zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Das heißt, der Herr Jesus hat hier zwei und zwei gesandt in Israel, damit sie eben das Evangelium verkündigen, damit sie auch diese ganzen Wunder tun, die Zeichen des Apostels tun. Und hat er sie einzeln geschickt? Hat er gesagt, ihr müsst euch von allen separieren? Nein, er hat sie zu zweit geschickt. Das bedeutet, es ist in Ordnung, wenn gleichgesinnte Brüder, in diesem Fall die Jünger des Herrn, zu zweit unter ein Joch eine Aufgabe vollbringen, in diesem Fall Seelen gewinnen zu gehen. Okay? Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, es ist erwünscht, es ist ein Befehl des Herrn, zu zweit zu gehen. Es ist ein Befehl des Herrn, nicht nur zu zweit zu gehen, sondern die Bibel macht doch ganz klar, dass wir ein Leib sind. Wir sind nicht nur einzelne Glieder, wir sind ein Leib. Dazu lesen wir bitte gemeinsam, also schlagen wir gemeinsam 1. Korintherbrief, Kapitel 12 auf. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. 1. Korinther, Kapitel 12. Die Bibel sagt zwar, wir sollen nicht in ein fremdes Joch mit Ungläubigen zusammengehen und innige Freundschaft hegen mit Ungläubigen, aber die Bibel sagt jetzt im 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 20, nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Das heißt, wir lesen hier genau dieses Konzept, dass wir als Christen, als Brüder eigentlich Glieder sind und Glieder des Leibes. Wir gehören zu Jesus Christus und wir sind mit ihm unter einem Joch. Ja, der Herr Jesus selber sagt in Matthäus 11, Vers 28, ihr müsst es nicht aufschlagen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hey, wenn wir weltliche Freunde haben oder wenn wir vielleicht anstreben, weltliche Freunde zu haben und mit ihnen Gemeinschaft pflegen, sie treffen, sie ab und zu mal einladen zum Essen und lachen und vielleicht gemeinsam singen, was auch immer gesungen wird, jetzt spielt keine Rolle, oder vielleicht ins Kino gehen und so weiter und so fort. Wenn wir das anstreben, dann sind wir in einem Joch mit Ungläubigen. Und der Befehl lautet hier, brich dieses Joch. Brich dieses Joch und begebe dich unter das richtige Joch. Okay? Mit deinen Brüdern im Herrn, mit der Gemeinde. Du bist ein Teil der Gemeinde, du bist ein Glied des Leibes. Und wenn du viel Zeit mit Ungläubigen verbringst, nicht mit dem Hinblick, dass du sie evangelisierst und sie gewinnst für den Herrn, sondern einfach so, weil du Freude hast, weil du dich vielleicht irgendwo triffst am Abend und einen Kaffee vielleicht und nachher vielleicht dann sogar doch ein Bier trinkst, weil du versucht bist, weil ein ungläubiger Freund das möchte. Hey, das kann sich ganz schnell in etwas Böses verwandeln. Okay, das heißt, der Befehl in der Bibel hier, zieh nicht unter diesem Joch, brich dieses Joch weg davon. Weg von den ungläubigen Christen, nicht Christen, auch Christen auch, die nicht gläubig sind, die sich Christen nennen natürlich auch, ja, aber weg von den ungläubigen Menschen, die nicht an das richtige Evangelium glauben. Es macht keinen Sinn, dass wir als Christen mit ihnen Stunden und Stunden verbringen. Sie werden uns abbringen von der Nachfolge des Herrn. Garantiert. Garantiert. Es ist aber okay, und das ist genau das Gegenteil, dieser Gegensatz. Es ist nicht okay, mit Ungläubigen Gemeinschaft zu haben. Es ist aber okay, mit deinen Brüdern im Herrn befreundet zu sein. Aber wie gesagt, es ist nicht okay, mit Gottlosen befreundet zu sein. Es ist vollkommen okay, wenn du, beziehungsweise mit ihnen Zeit verbringst, sie zum Essen einladest, sollten wir vielleicht aus dem Gemeindeglied auch mal anstreben, nicht? Vielleicht einmal sich gegenseitig einladen, ja, und ein bisschen Zeit verbringen, sich besser kennenlernen. Finde ich gar nicht so schlecht, die Idee. Aber es ist nicht okay, auf deine Brüder zu vergessen und mit deinen ungläubigen, ja, Freunden Zeit zu verbringen, stattdessen. Das ist nicht in Ordnung und nicht okay. Vielleicht sollte ich nicht sagen, Zeit verbringen, vielleicht sollte ich sagen, Zeit verschwendest. Es ist verschwendete Zeit. Außer du versuchst, ihn für den Herrn zu gewinnen, das ist was anderes. Aber hey, wenn er abgelehnt hat, wenn er gesagt hat, ich möchte nicht, bitte lass das Thema mit dem Glauben, dann ist es Zeit, weiterzuziehen. Dann ist es Zeit, zum Nächsten zu gehen, ihm das Evangelium zu geben. Das ist unser Ziel, die Welt zu evangelisieren, die Welt für den Herrn zu gewinnen, so was nicht möglich sein wird nicht jeder sich bekehren. Also jeder wird sich nicht bekehren. Aber dort, wo du in deinem Umfeld Menschen kennst, die ungläubig sind, dann ist das Ziel Nummer eins nicht, ja, versuchen wir vielleicht Freundschaftsorganisation. Freundschaftsorganisation. Das bedeutet, ich habe einen Ältesten, der hat mir, einen Pastor hat mir ein Skript gesendet, wie das funktioniert. Passt auf. Freundschaftsorganisation funktioniert folgendermaßen, du befreundest dich mit einem Ungläubigen, du ladest ihn mal zum Essen ein. Du sagst nichts über Jesus sagen, ja? Einfach nur so, bist du für Freunde. Setz einmal Freunde für ein paar Monate, nicht? Ihr ladet euch gegenseitig ein, verbringt ein bisschen Zeit miteinander. Und dann später, nach 6, 7 Monaten, versuchst du mal ein bisschen aus deinen Vers rauszuschießen. Ja? Und schaust, was zurückkommt. Ist er schon bereit? Ist er noch nicht bereit? Ist er schon weich geworden? Ja? Und so versuchen die über Monate lang und über Jahre. Vielleicht funktioniert es in einem Fall von 5, 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung. Aber du hast Jahre gebraucht für eine Bekehrung. Gratulation. Gestern haben wir 4 Rettungen gehabt. Ja, an einem Tag und nicht in einem Jahr. Das ist ein großer Unterschied. Ich sage nicht, dass Freundschaftsevangelisation gar nicht funktioniert. Ich sage aber, es ist sehr ineffizient und du musst sehr viel in Kauf nehmen. Du musst ein paar Monate lang mit Ungläubigen Gemeinschaft haben. Obwohl die Bibel hier ganz klar sagt, wir sollen das nicht. Wir sollen nicht Gemeinschaft haben, innige Freundschaft mit Ungläubigen. Nein, du täuschst diese Menschen eigentlich. Ja, du tust so, als wärst du ihr Freund. Du bist gar nicht ihr Freund. Weil im Hintergrund hast du im Kopf, wann schieße ich den ersten Vers raus? Wann nehme ich die Bibel raus? Nicht? Zuerst einmal am dritten Termin legst du die Bibel mal beim Eingang, wenn er reinkommt. Damit er mal sieht, oh, da ist eine Bibel. Dann geht er vorbei. Du sagst nichts über die Bibel. Dann nächstes Mal schlagst du sie schon auf. Nicht? Ja? Okay, und so weiter und so fort. Ja? So geht das voran. Nein, du, das ist keine Freundschaft. Du willst diesen Menschen irgendwie manipulieren und weich machen, laut deiner Ansicht nach, und dann irgendwie versuchen, ihn zu evangelisieren. Vielleicht hast du Glück, aber so nebenbei gesagt, wenn dieser Mensch nicht empfänglich ist, dann kannst du 10 Jahre mit ihm verbringen, er wird es nicht annehmen. Das ist Zeitverschwendung. Ja. Besser ist, wenn du rausgehst, von Tür zu Tür, oder wie wir es machen, auf der Straße ab und zu, und wenn du jemanden findest, der empfänglich ist, der es hören will. Was verbringe ich meine Zeit mit Ungläubigen, die es nicht wissen wollen? Ja, was bringt's? Brich dieses Joch, schick ihn nach Hause mit Freundlichkeit natürlich. Alles Gute, wenn du interessiert bist, das Evangelium zu hören, gerne. Okay? Schönen Abend, Wiedersehen. Und dann gehst du sofort raus und predigst das Evangelium den Verlorenen, die es hören wollen und nicht die, die du zwingen willst, dass sie es hören. Das ist Freundschaftsorganisation. Du willst irgendwelche Leute zwingen, dass sie es hören und versuchst, sie mit ihnen irgendwie zu befreunden, damit du sie so manipulierst, dass sie dir dann zuhören. Funktioniert nicht. Ist ineffizient. Außer die Person war eh schon empfänglich. Na gut, aber dann hättest du dir gleich das Evangelium erklären können. Dann wäre sie schon 6 Monate vorher gerettet worden. Ja, okay. Es ist okay, in die Kirche zu gehen und mit deinen Brüdern innige Gemeinschaft zu haben. Vollkommen in Ordnung, vollkommen biblisch. Es ist aber nicht okay, zu irgendwelchen weltlichen Events zu gehen, wo dann deine Freunde hingehen, ja, und Konzerten und doch dich dort mit gottlosen Freunden freust, erquickst an den Dingen der Welt. Hey, was hast du dagegen? Was hast du eigentlich dagegen, dass du mit Menschen Freude hast? Ich habe nichts dagegen, dass man mit Menschen Freude hat. Aber über was freue ich mich da überhaupt mit Ungläubigen? Das ist mal die erste Frage. Freue ich mich darüber, dass Jesus für mich gestorben ist? Freue ich mich darüber, dass Menschen gerettet wurden? Freue ich mich darüber, dass wir eine wunderbare Kirche haben, dass wir Familien haben, die Gott uns geschenkt hat? Wahrscheinlich nicht. Denn wenn derjenige ungläubig ist und nicht mehr von der Bibel hören, wie du es ihm eh schon gesagt hast, aber und abermals, wird er sich dann mit dir freuen, dass Gott Menschen geschenkt hat, ja, dass sie in die Gemeinde kommen? Wird er sich mit dir freuen, dass Menschen gerettet wurden? Wird er sich mit dir freuen, dass Gott dich gesegnet hat in deinem Leben? Nein, er wird sagen, hey, bitte lass diesen Gott aus dem Spiel. Wir sind Freunde, aber bitte nicht mit deinem Gott. Woher weiß ich das? Ich selber habe diese Erfahrung gemacht. Früher oder später, wenn du gerettet bist und Christ bist und verbringst Zeit mit Ungläubigen und dann redest du über Gott, weil was sollst du sonst reden? Was sollst du sonst reden? Sollst du über Tina Turner reden? Sollst du über Michael Jackson reden? Diese ganzen verrückten Stars, die eher schon gleich tot sind, oder sind die nicht tot? Ich glaube schon, oder? Die sind tot in der Hölle und schmoren dort für immer und ewig. Was sollst du über diese Leute reden? Die sind eh schon in der Hölle. Die freuen sich gerade nicht. Ja? Solltest du eigentlich trauern vielleicht? Sagen wir. Wenn dein Freund sich freut, hey, schau, Tina Turner hat so schön gesungen, dann müsstest du sagen als Christ, die Arme, die ist in der Hölle. Ja? Ich meine, da kann ich mich nicht freuen darüber. Ja? Das ist ein schlechtes Beispiel gewesen im Leben. Ja? So viele dumme Dinge, die sie gemacht hat. Aber abgesehen davon, wir können uns nicht mit Gottlosen freuen. Es geht nicht. Über was willst du dich denn freuen? Nenn mir einen Punkt, über den du dich freuen willst. Weil bei jedem Punkt ist Gott kein Thema. Es ist nicht okay, auf diese Konzerte zu gehen, ja, als Christ, und als Kind Gottes und so zu tun, als wäre alles schön und du freust dich und dann trinkst du auf einmal Alkohol und dann belustigst du dich und dann spottest du. Hey, die Bibel sagt, der Alkohol ist ein Spötter. Willst du ein Spötter sein? Dann geh zu deinen gottlosen Freunden auf diese Konzerte. Dann bist du ein Spötter. Gratulation. Es ist vollkommen okay, die Bibel zu predigen, mit Brüdern und Seelengewinnen zu gehen, aber es ist nicht okay, mit gottlosen Freunden, ja, über solche abartigen und weltlichen Diskussionen, ja, ich will es jetzt gar nicht beim Mund nehmen, was es heute alles gibt. Ihr könnt sich schon denken, welche Gräueltaten und so weiter. Ja. Es gibt so viele Sünden heutzutage und dreimal dürft ihr raten, Gottlose reden gerne über Sünde. Ja. Sie wissen nicht mal, dass gewisse Dinge Sünde sind. Okay. Sie wissen nicht einmal, dass Scheidung, oder sie wissen es vielleicht schon, im Gewissen beißt sie dann irgendwann, aber sie tun so, als wäre Scheidung ganz normal. Die tun so, als wär, hey, wir gehen einfach auseinander oder wir betreiben Unzucht oder wir gehen saufen. Die tun so, als wäre das alles ganz normal. Ist nicht okay für dich als Christ, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen und innige Gemeinschaft zu haben. Und lass mir noch eine weitere Sache ganz klarstellen. Und da, glaube ich, hat es viele Christen auch getroffen und bis heute trifft es einige Christen, die ein bisschen verwirrt sind in dieser Hinsicht. Es ist nicht okay, zusammen mit Katholiken, zusammen mit Pfingstlern, zusammen mit Mormonen und wie sie alle heißen. Es ist nicht okay, am Tisch zu sitzen und so zu tun, als wären das Christen und gemeinsam zu beten, fürs Essen zum Beispiel, Gott zu danken. Es ist nicht okay, mit diesen Leuten für Anliegen zu beten. Es ist nicht okay, mit diesen Leuten zu evangelisieren. Es ist nicht okay. Und die nennen sich vielleicht Christen, das sind Katholiken, nicht? Die sagen, wir sind Christen. Und sie sagen vielleicht, ja, wir sind Kinder Gottes und wir sind dies und das. Aber wir wissen doch, diese Leute sind nicht Kinder Gottes. Diese Leute sind nicht gerettet. Und wir sollten nicht vielleicht zu gut über diese Personen denken und sagen, das werden wahrscheinlich eh Christen sein. Nein, das sind keine Christen. Sie glauben, die Katholiken, ein kleines Beispiel, Katholiken glauben, dass die Taufe sie rettet. Das macht dich erstens einmal nicht mehr zum Christ. Da bist du disqualifiziert. Es gibt kein Weiter. Wir brauchen nicht weiter. Wenn jemand sagt, die Taufe rettet mich, hey, du hast das Evangelium nicht verstanden. Okay? Was sagt der Jesus in Matthäus Kapitel 13? Er sagt, sobald jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das bedeutet, wenn er es nicht mal verstanden hat, dann geht der Same gar nicht auf. Du bist nicht gerettet. Okay? Das heißt, wenn jemand, ein Katholik, sagt, hey, ich bin eh gerettet, ich bin eh dein Bruder, ich bin eh getauft, dann solltest du nicht sagen, ja, komm, wir machen jetzt Gemeinschaftszeit, ich gehe mal Seelen gewinnen, du bist getauft. Ja? Okay. Na, sondern du müsstest sofort skeptisch sein und da fragen, Moment mal, glaubst du, dass die Taufe dich rettet oder was? Und wenn er sagt, ja, die Taufe rettet mich und das ist die Gnade der Taufe und ich bin auch gefirmt und ich habe auch meinem Priester alle meine geheimen Sünden erzählt und so weiter und so fort, ja, dann solltest du sofort skeptisch werden, weil das ist nicht notwendig zur Rettung. Dann solltest du vielleicht fragen, hey, Moment mal, darf ich dir zeigen, was die Bibel sagt zu diesem Thema, wie du gerettet sein kannst. Und dann kannst du anfangen, ihn für den Herrn zu gewinnen. Aber doch nicht ihn zu umarmen und sagen, du bist Katholik, du bist getauft, lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam in die Kirche gehen und Gott dienen. Nein, sondern ich gehe mit meinen Brüdern dienen, ich gehe mit den geretteten Christen dienen, Seelen gewinnen und so weiter, aber nicht mit einem Katholiken, der glaubt, dass ihn die Taufe rettet. Das ist nicht mein Bruder. Man heißt nicht, dass wir nicht lieben sollen. Natürlich sollen wir diese Menschen lieben, ihnen das Evangelium geben, damit sie gerettet werden. Und dann spricht nichts dagegen, dass wir Zeit mit ihnen verbringen. Überhaupt nicht. Ich bin voll dafür. Sobald jemand Jesus angerufen hat, ist er mein Bruder. Er ist gerettet. Hey, lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam in die Kirche gehen, ins Haus Gottes. Lass uns gemeinsam dem Herrn dienen. Lass uns gemeinsam die Bibel lesen. Kein Thema. Überhaupt kein Problem. Aber wenn er das nicht macht, dann ist er nicht gerettet. Wenn er nicht verstanden hat, dass ihn nicht die Taufe rettet, sondern dass der Herr Jesus allein aus Glauben das so gemacht hat. Wenn du an Jesus glaubst, Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. In Johannes 3,16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, ein ewiges Leben hat. Hier ist es ganz klar, es ist nur aus Glauben allein, es ist aus Gnade allein. Aus Gnade seid ihr rettet und das nicht aus euch Gottes Gabe. Es ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das bedeutet, wenn der Typ an seine Werke glaubt, obwohl ich ihm das schon erklärt habe, obwohl er es verstanden hat und er sagt dann, ja, ich habe jetzt verstanden, dass ihr sozusagen glaubt, es ist nur aus Glauben und man muss nichts tun, man muss einfach nur an Jesus glauben und an ihn vertrauen, das ist sein Werk. Aber ich glaube trotzdem, dass die Taufe mich rettet. Ist er dann mein Bruder? Er ist nicht mein Bruder. Okay? Dann sollte ich dann Zeit mit ihm verbringen, innige Gemeinschaft haben und beten, in die Kirche gehen und Gott dienen? Auf keinen Fall. Dann kannst du dich genauso als Ökumene bezeichnen. Ökumene, alle Kirchen kommen zusammen auf einen Haufen, nicht? Der Papst sitzt in der Mitte, ja? Dann die Pfingstler, dann die Katholiken, dann die Evangelischen und so weiter und so fort. Alle auf einen Haufen, egal. Ja? Wir sind einfach Christen, weil wir Jesus sagen. Ich glaube, ihr seht, wohin ich will. Es ist nicht in Ordnung, mit Pfingstlern zu beten an einem Tisch. Es ist nicht in Ordnung. Und hey, die Pfingstler glauben genauso, dass sie gute Werke tun müssen, um gerettet zu sein. Sie glauben, wenn du nicht diese Träume hast, sie glauben, wenn du nicht dieses Shabaradana, wie sie das nennen, ja, hast, dann bist du nicht gerettet. Du hast den Heiligen Geist nicht bekommen. Sonst würdest du in diesen komischen Sprachen gehen, die es gar nicht gibt. Ja, ich nenne sie nicht Sprachengabe, ich nenne sie teuflische Sprachen. Ja. Das ist einfach die Ehrlichkeit. Oder viele produzieren es einfach nur. Viele tun so, als wäre das überhaupt in ihnen drinnen. Ja, wenn du sie dann fragst, hey, wie geht das überhaupt? Was sind das für Sprachen? Was ist das da? Ja? Wie funktioniert das? Und dann verstehen sie es selber nicht. Sagen, ich mache es einfach zur Erbauung. Und wie wirst du erbaut? Wie wirst du erbaut? Ha?
Weiß nicht, das, wird, das passiert einfach irgendwie. Ja. Also sie wissen selber nicht, wie sie erbaut werden. Das ist auch interessant, oder? Wir wissen, wie wir erbaut werden, so haben wir gesagt. Wir wissen, dass Gottes Wort uns erbaut. Wir wissen, dass zur Rechtweisung uns erbaut. Wir wissen, dass ein Zeugnis uns erbaut, sozusagen, dass wir das Zeugnis von Jesus und von den Brüdern, das erbaut uns, es motiviert uns, es gibt uns Kraft. Wir wissen, dass uns erbaut, aber diese Leute wissen nicht, was sie erbaut. Und diese Leute glauben an Werksgerechtigkeit. Also ich sollte keine Gemeinschaft haben, ich soll dieses Joch aufbrechen, brich dieses Joch mit diesem Pfingstler. Brich dieses Joch mit diesem Katholiken. Er ist nicht dein Bruder. Oder mit diesem Atheisten. Na, wenn er sich eh schon Atheist nennt, dann müsste ich sofort aufschrecken und aufwachen vom Traum und sagen, stopp. Du bist ein Atheist? Okay. Darf ich dir zeigen, was die Bibel sagt? Nein, danke, rede nicht über deinen Jesus. Passt, schönen Abend, tschüss. Wir sind keine Freunde. Okay? Wenn er nichts von Jesus wissen will, dann ist es nicht deine Aufgabe, ihn zu zwingen, wie die Hausevangelisation oder Hauskreisevangelisation, wie sie sie nennen, sondern deine Aufgabe ist es, den Abstand zu suchen und zu sagen, okay, weißt du, ich gebe dir gerne das Evangelium, wenn du Interesse zeigst, dann ruf mich an und ich bin dabei. Aber dann zu sagen, hey, ja, kein Problem, mein Jesus ist eh nur ein kleines Thema, nicht, dass jeder hat seinen Glauben, nicht, bin Christ, bin gerettet, du bist Atheist, treffen wir uns und haben Spaß. Ja? Gehen wir Billard spielen oder was weiß ich, was man alles macht, wenn man ungläubig ist. Ich habe nicht gegen Billard spielen, ist eh ganz cool, diese Kugeln zu schießen, ja? Aber nicht in einer Bar, okay, das ist der falsche Ort dafür. Okay. Die Buddhisten glauben auch nicht, dass man gerettet ist aus Glauben allein. Hey, brich dieses Joch mit den Buddhisten. Egal, was es braucht. Hey, willst du dem Herrn gehorsam sein? Dann solltest du diese Verse lesen und sagen, Moment mal, was hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen gemeinsam? Und wenn die Antwort bei dir ist viel, dann ist es schlecht, ja, dann kannst du nicht lesen. Ja. Okay, dann kannst du nicht lesen und verstehen. Aber wenn die Antwort ist nichts, bist du auf dem richtigen Weg. Aber das dann die reale Welt umzusetzen, das ist das, was ich leider sehe auch in meinem Leben und auch bei vielen Christen, die ich kenne, das dann umzusetzen in die reale Welt, sagen, hey, brich dieses Joch oder zieh nicht ein fremdes Joch oder was hat dein Gläubiger mit dem Ungläubigen gemein? Das umzusetzen kann schon hart sein. Was ist, wenn du schon jahrelang ein guter Buddy warst, ein guter Freund, nicht mit diesem Typen? Und du hast viel Zeit mit ihm verbracht, er hat dir geholfen bei vielen Dingen, du hast ihm geholfen bei vielen Dingen. Einfach von heute auf morgen zu sagen, weißt du was, wir sollten einen Strich ziehen. Ja? Ich verbringe jetzt meine Zeit mit Christen, mit Gläubigen. Ist gar nicht so einfach manchmal. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass wenn uns ein Ungläubiger um Hilfe bittet, dass wir ihm nicht helfen sollen. Ja, überhaupt kein Thema. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendjemand, den du kennst, dich anruft und sagt, hey, ich brauche Hilfe bei irgendeiner Sache, ja, und es ist keine Sünde, ja, hilf ihm. Hilf ihm ist ja kein Thema, nicht? Ich meine, du sollst ja auch deine Werke den Menschen zeigen, damit sie eben den Vater im Himmel ehren. Wir kommen ja noch auf diese Stelle. Also das heißt nicht, dass man jetzt einfach jeden Kontakt von heute auf morgen, weißt du, alles zuschließt und was mit deinen ungläubigen Eltern? Du wirst doch nicht deine ungläubigen Eltern nicht mehr ehren, nur weil sie ungläubig sind, oder? Du wirst sie trotzdem ehren, du wirst sie trotzdem besuchen und ihnen Ehre zukommen lassen und höflich zu ihnen sein. Sie haben dich erzogen, ja, sie haben dich geführt im Leben und so weiter. Auch wenn es ein falscher Weg war, der Herr hat sie in dein Leben gesetzt und deine Pflicht ist es natürlich, deine Eltern zu ehren. Das steht auch in einem Gebot. Dass wir wollen die Verse nicht gegeneinander ausspielen und sagen, hey, da steht, was hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen gemein? Und dann kommst du irgendwann nach Hause zu deinen Eltern und stellst ihnen diese Frage, hey Mama, was hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen gemein? Ja? Ich will keine Gemeinschaft mehr mit dir. Ja? Ich muss dich nicht mehr ehren, weil hier steht, was hat... Nein, so ist es nicht zu verstehen, sondern du sollst deine Eltern natürlich ehren, solange es keine Sünde ist. Ja? Also bitte nicht falsch verstehen. So, wieso ist es so wichtig, dass wir keine Zeit mit ungläubigen Menschen verbringen, wenn sie eh schon Jesus abgelehnt haben, wenn sie eh schon nichts davon wissen wollen. Schlagen wir gemeinsam 1. Korintherbrief, Kapitel 2 auf. 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Da steht, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Das heißt, ein Grund, wieso wir nicht so viel innige Gemeinschaft haben mit Ungläubigen ist, die verstehen uns eh nicht.
Sie verstehen es nicht. Sie sind nicht geistlich, sie haben den Heiligen Geist nicht und können nicht das Geistliche annehmen. Hier steht, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Das heißt, du erzählst ihnen über den Tod von Jesus, was werden sie sagen? Die werden wahrscheinlich im Herzen lachen und sagen, was redet der Vollidiot? Was für ein Tod von Jesus? Wir leben in diesem 21. Jahrhundert und was redest du von Jesus? Was ist mit ihm? Ja? Er ist gestorben, okay, was hilft mir das jetzt? Okay? Er nimmt es nicht an. Oder du redest vielleicht über gewisse Sünden und wirst ihm erklären, dass er ein Sünder ist und er sagt auf einmal, was redest du von Sünden? Das ist alles erlaubt. Ja, ist ganz normal, dass man lügt. Ja? Hast du schon mal gehört? Notlüge oder jeder lügt und ist in Ordnung. Manchmal ist es auch gut zu lügen. Nein, ist nicht gut zu lügen, in keiner Situation. Ja. Also er nimmt es nicht an. Die Bibel sagt dir ganz klar, der natürliche Mensch kann es nicht verstehen. Und das habe ich so ein Beispiel aus meinem Leben. Ich kenne eine Dame, die liest seit vielen, vielen Jahren die Bibel, katholisch. Okay. Und sehr viele Jahre, Jahrzehnte. Okay. Und diese Dame... Also viele Katholiken machen das, dass sie einfach Abschnitte lesen natürlich, okay, die Älteren. Und dann fragen sie sie, und wie schaut es aus mit der Rettung? Und sie verstehen es nicht. Sie lesen schon seit zig Jahren die Bibel, vielleicht jeden zweiten, jeden dritten Tag, hören es in ihrem katholischen Gottesdienst, sie lesen es selber und sie verstehen es nicht, weil der natürliche Mensch es nicht verstehen kann. Du kannst nicht die Bibel hernehmen und auf gut tun und sagen, hey, ich bin ein Student, ich lese sie, ah, okay, ich habe es verstanden, ich bin gerettet durch Glauben, jetzt gehe ich Seelen gewinnen. Nein, es funktioniert nicht. Die Bibel sagt, dass es Gott gefallen hat, durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, die glauben. Das heißt, es braucht eine Predigt. Du musst eine Predigt hören, jemand muss es dir erklären. Nicht? Der Kämmerer von Äthiopien sagt, also der Philippus sagt, und verstehst du, was du da liest? Er hat auch die Bibel gelesen, oder? Verstehst du, was du da liest? Wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Du kannst die Bibel nicht verstehen, wenn dich niemand anleitet. Das heißt, der natürliche Mensch kann es nicht verstehen und der natürliche Mensch nimmt es auch nicht an. Okay? Und wenn du aber eh schon ein Prediger gewesen bist in seinem Leben, des Atheisten oder des Katholiken oder des, nennen sie wie du willst, und du erklärst ihm die Bibel und er lehnt, er geht nicht nur, er sagt nicht nur, ich verstehe es nicht, er sagt, ich verstehe es jetzt, aber ich lehne es ab. Was macht es dann für uns? Einen Sinn, mit diesen Leuten noch viel Gemeinschaft zu haben. Was macht das für einen Sinn? Besser ist, wir ziehen uns ein wenig zurück und sagen, wir beten für diese Person, dass der Herr Gelegenheiten und Umstände schenkt, dass diese Menschen das vielleicht doch annehmen. Aber du kannst nicht seine Entscheidung ändern und wechseln. Und wenn er dann sagt, ja, aber wurscht, ist eh nur der Glaube, das Thema lassen wir halt. Die Leute glauben, die Leute da draußen, die Ungläubigen glauben, dass Glaube nur ein Kapitel ist des Lebens. Die sagen, okay, das ist nur ein Kapitel, das ist ja mehrere Kapitel auch, oder? Hast du Hobbys? Was studierst du? Oder was machst du gerne? Oder wo gehst du gerne hin? Und sie glauben, Glaube ist nur ein Kapitel, also zusätzlich zu den anderen Kapiteln des Lebens. Aber da haben sie sich getäuscht, oder? Also für uns ist der Glaube ein Kapitel, das über alle anderen Kapitel steht. Also jedes Thema in unserem Leben hat mit dem Glauben zu tun, sollte mit dem Glauben zu tun haben. Ich habe so ein Konzept, das ist sehr biblisch im Endeffekt. Tut alles zur Ehre Gottes, oder? Sagt die Bibel. Alles, was ihr tut, tut ihr zur Ehre Gottes, sagt der Paulus. Das heißt, alles, was wir tun, sei es im Urlaub, sei es zu Hause, sei es in der Arbeit, sei es bei der Kindererziehung, sei es sonst wo. Wir müssen uns immer eine Frage stellen, liebe Brüder. Wieso tue ich das? Für wen tue ich das? Tue ich es zur Ehre Gottes? Dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, Amen. Ich mache es weiter. Oder tue ich es nicht zur Ehre Gottes? Und dann müsste uns das Gewissen beißen und sagen, Moment mal, wenn es eh nicht für die Ehre Gottes ist, wieso mache ich es dann? Okay? Und dann müssen wir uns immer selber prüfen und sagen, hey, ist das, was ich jetzt gerade mache, zur Ehre Gottes? Oder ist es vielleicht zu meiner Ehre? Und ich sage nicht, dass alle perfekt sind. Ich habe schon in dieser Hinsicht gesündigt. Ihr habt wahrscheinlich schon irgendeiner dieser Hinsichten gesündigt, dass ihr gesagt habt, ich werde einfach mal, weißt du, Ruhe haben und statt 10 gewinnen, will ich einfach nur Freude haben und Fußball schauen. Ich habe so viele Stunden Fußball geschaut in meinem Leben, als ich jung war, das könnt ihr gar nicht glauben. Viele, viele Stunden. Ja. Und das ist wirklich ein Götze gewesen in meinem Leben. Ja. Wie zwei Mannschaften um einen Ball kämpfen. Ich finde die Idee ja nicht schlecht, per se. Es ist ja in Ordnung, Sport zu machen und die Beine zu trainieren und so weiter. Aber das, was sich hier in Deutschland und in Österreich und in ganz Europa, auf der ganzen Welt abspielt, hat nicht nur mehr mit Sport zu tun. Da sind viele andere Facetten dahinter. Zunächst mal der Götzendienst selber, oder? Es ist ein Götze. Es ist ein, du fühlst dich gezwungen, es zieht dich sofort zum Fernseher hin. Sagen, wer spielt jetzt? Wer gewinnt jetzt? Wer hat den ersten Start? Wer hat mehr Punkte? Und so weiter. Also es trifft dich mit. Schön wäre es, wenn die Bibel dich so treffen würde. Er sagt, hey, was sagt Johannes hier? Was sagt Matthäus hier? Was sagt Markus hier? Wieso sagt er das hier? Sagt, Gott, hilf mir, das zu verstehen. Schön, wenn ich die Bibel so treffen würde. Aber das ist ein Sport. Sport, es ist nicht nur ein Sport, es ist ein Götze. Es ist ein Götze. Okay? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf das Thema komme, aber machen wir einfach weiter. Hier sagt er, wir aber haben den Sinn des Christus. Wir haben den Sinn des Christus. Hey, was ist der Sinn des Christus? Also, wie versteht man das? Willst du jemand sein, der den Sinn des Christus hat, ja, und mit Leuten innige Gemeinschaft haben, die nicht den Sinn des Christus haben? Also irgendwie ist das ein bisschen widersprüchlich, finde ich. Ja? Sie können das Geistliche eh nicht annehmen. Sie wollen es vielleicht gar nicht annehmen und sie haben abgelehnt und dann bist du jemand, der den Sinn des Christus hat, mit diesen Leuten innige Gemeinschaft haben. Brich dieses Joch. Ich kann es immer wieder sagen, wir müssen uns prüfen, habe ich vielleicht so ein Joch in meinem Leben? Dann brich es jetzt nieder. Brich es nieder und mach Schluss damit. Und die Leute verstehen die Bibel nicht, sie gehen nicht Seelen gewinnen und alles, was sie glauben, ist im Endeffekt Werksgerechtigkeit. Die Christen, die fähigen Christen, die sagen, sie sind gerettet, die Katholiken, die Baptisten, Baptisten, aber die Pfingstler und so weiter und so fort, die Mormonen und so weiter, die Zeugen Jehovas und so weiter. Alles dasselbe. Das sind keine Christen. Und was bringt es dann, mit ihnen Zeit zu verbringen? Ich meine, es gibt natürlich eine Ausnahme. Also die Ausnahme, was wäre die Ausnahme? Beziehungsweise kann es sein, dass jemand in die katholische Kirche geht, also trotzdem gerettet ist und trotzdem der Bruder ist? Ich glaube ja. Ich meine, wir waren letztens sehen mit einem Bruder in Österreich, vorletzte Woche, und da waren zwei Katholiken. Und wir haben sie evangelisiert und ihnen das Evangelium erklärt und sie haben alles verstanden. Und sie haben verstanden, dass es nicht durch Werke ist, dass es nicht durch die Taufe ist. Sie haben auch selber gesagt, okay, also die Kirche macht viele Sachen, die erfunden sind und so weiter. Und dann wollten sie Jesus annehmen. Wir haben gemeinsam gebetet, sie wurden gerettet. Und dann haben sie aber trotzdem gesagt, wir gehen aber trotzdem in die katholische Kirche weiter. Weil eben die Familie ist dort, das haben sie wirklich wortwörtlich so gesagt. Das ist ja Tradition, die Familie ist dort, wir wissen, dass die Kirche viel falsch macht, aber wir gehen trotzdem dorthin. Nun, das ist natürlich die Ausnahme, wenn jemand durch Bedrängnisse oder durch Angst vielleicht, dass er von den Eltern ausgestoßen wird, weil er den Glauben bekennt an Jesus, das ist eine Ausnahme, dass jemand dann dorthin geht, der ist dann natürlich schon gerettet. Und wir sollten diese Leute, die Angst haben, sich zu outen, wenn du so willst, ja, die Angst haben, für den Glauben einzustehen, die Angst haben, für den Herrn Jesus einzustehen, sollten wir motivieren und ihnen sagen, hey, Moment mal, der Herr will eigentlich, dass du aus dieser Kirche rausgehst, dass du keine Gemeinschaft hast mit diesen Ungläubigen. Ja. Und wir sollten ihnen nicht in der Hinsicht entgegenkommen und sagen, du gehst in die katholische Kirche, passt, weg mit dir, wir keine Gemeinschaft. Nein, das sind unsere Brüder. Sondern Brüder, wir sollten sie motivieren, ihnen erklären, sie zurechtweisen und sagen, hör auf damit, das ist nicht in Ordnung, solltest nicht dorthin gehen, ich werde nicht mit dir dorthin gehen, du kannst alleine dorthin gehen, aber es ist nicht diese Sünde. Und Gott wird dich züchtigen dafür, Gott wird dich strafen dafür, das ist nicht in Ordnung. Du weißt es ganz genau, was dort abläuft, ja, mit dieser ganzen Pädophilie unter den Priestern und so weiter und so fort. Das ist natürlich die Ausnahme, aber der Weg dieser zwei Menschen wird nicht gesegnet sein, wenn sie dort weiter hingehen und diesem Götzendienst zustimmen wieder. Naaman von Syrien, der dann gebeten hat, dass er trotzdem ihm vergeben wird, wenn er sich dann niederkniet vor diesem falschen Gott im Alten Testament. Er war natürlich gläubig, er war gerettet, aber er hat diese Kompromisse gemacht, weil er einfach Angst hatte. Er wollte seine Position vielleicht nicht verlieren. Und ja. Aber wir sollten daraus lernen und sagen, hey, Moment einmal, das sind Katholiken, ihr Gläubigen geht es nicht dorthin und ich gehe schon gar nicht dorthin. Ich bin ein Christ. Ich bin gerettet. Ich lese nochmal aus 1. Korinther Kapitel 15 vor. Müsst ihr es nicht aufschlagen. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Also er sagt hier, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Hey, wenn du einen Umgang mit Gottlosen hast, dann ist dieser Umgang nicht gut. In keinster Weise. Wenn du ständig mit Gottlosen Zeit verbringst, das ist keine gute Gemeinschaft. Du wirst keinen guten Umgang lernen. Und was passiert dann hier? Automatisch, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Also das ist eine Warnung an uns Christen natürlich, dass wir, damit wir guten Sitten nicht verderben und andere Sitten annehmen, Sünde und so weiter, dass wir keinen Umgang haben mit Gottlosen. Und er sagt dann in Vers 34, werdet doch wirklich nüchtern und sündig nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Das heißt, es braucht natürlich Erkenntnis, um zu erkennen, hey, dass Christen nicht mit Ungläubigen Gemeinschaft haben sollen. Weil er sagte hier, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, werdet nüchtern und sündig nicht. Und dann sagt er, etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Ja? Das sage ich euch zur Beschämung. Das heißt, wir sollen Erkenntnis Gottes haben, wir sollen lernen, 2. Korinther Kapitel 6, dass wir keinen Umgang haben so mit Ungläubigen. Niemand ist von heute auf morgen, der gerettet wird, hat niemand auf einmal alle Freundesbeziehungen abgebrochen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. In der Ausnahme schon, aber in der Regel nicht. Du wirst noch diese Gemeinschaften haben, du wirst vielleicht noch zwei, dreimal hingehen, du wirst vielleicht dir nochmal klar machen und dann merkst du, vielleicht durch gute Predigten, vielleicht durch die Bibel, durchs Bibellesen, wenn du gerettet bist, merkst du dann, hey, das ist nicht mehr kompatibel. Ich muss abbrechen mit der Sache. Ich muss mir die richtigen Gemeinschaften suchen, weil sonst komme ich leichter zur Sünde. Wenn ich mit Leuten Umgang habe, die ständig sich besaufen, wenn ich mit Leuten Umgang habe, die ständig um 21 Uhr, ab 21 Uhr bis 4 Uhr früh in der Disco sind, komme ich leichter zur Sünde und die guten Sitten werden verdorben. Und das gilt doch an die Kinder. Den Kindern gilt es genauso, dass wir Eltern dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht Gemeinschaft haben mit gottlosen Kindern. Man ist doch selbstverständlich. Und dann wirft man uns vor, ja, aber du kannst doch nicht die Kinder immer beschützen. Ich habe das schon so oft gehört. Ich weiß nicht, wie oft ich es gehört habe. Ja? Und das Argument ist, das sie bringen, ist, dass ey, wenn du deine Kinder ständig beschützt, dann lernen sie ja nie eigenständig durchs Leben zu kommen. Das ist das Argument, was sie bringen. Und deswegen sagen sie dann, hey, schick sie doch in den Kindergarten. Dort lernen sie, mit anderen umzugehen. Moment einmal, kann ein Dreijähriger schon so viel Reife haben, ja, und so viel Selbstdisziplin, dass er damit umgehen kann, mit dem Leben? Unter 30 anderen gottlosen Kindern kommt ein Kind rein, das von Jesus gehört hat, vielleicht, noch zu früh vielleicht, wenn du 4 bist, mit 5 bist du schon gerettet und dann hast du so viele gottlose Kinder, die haben alle ein falsches Vorbild, die haben alle nur Atheismus im Kopf, ja, und sagen, wir sind alle nur Tiere und Affen. Und dann kommst du als einziger Christ da hinein. Denkst du wirklich, dass dieses Kind so viel Reife, Standhaftigkeit, so viel im Gebet ist, dass es dieser Versuchung widerstehen kann? Ich meine nicht. Ich meine nicht. Deswegen sagt ja auch sogar die Welt selber, die ersten Jahre sind die ersten 6 Jahre sind die wichtigsten im Leben des Kindes. Die Verbindung zwischen Vater und Mutter und so weiter. Das ist wichtig, das sagt sogar die Wissenschaft. Obwohl ich der Wissenschaft nicht immer glauben kann, weil sie auch nicht immer faktenbasiert ist. Ja, so nebenbei gesagt. Und es ist ein Irrtum zu glauben, hey, schick deine Kinder oder schick irgendwelche Leute, die du kennst, ja, schick sie unter Ungläubigen, damit sie lernen das Leben. Moment einmal, also da steht nirgendwo in der Bibel steht genau das Gegenteil. Wir sollen uns sogar separieren, wir sollen uns heiligen. Was heißt denn heiligen im Endeffekt? Im Endeffekt ist Separation ein Teil der Heiligung. Sagen, keinen Umgang mit Ungläubigen, keinen Umgang mit Gottlosen, weg mit der Sünde. Hey, das ist ein Widerspruch, wenn du sagst, schick sie in die Gottlosigkeit. Schick sie zum Lehrer, damit er ihnen die Evolutionstheorie erklärt, damit sie lernen, damit umzugehen. Moment einmal, meine Kinder müssen nicht lernen, mit irgendwelchen Theorien umzugehen. Sie müssen einfach nur wissen, dass sie Lüge sind. Ich muss meine Kinder nicht jahrelang in ein gottloses System hineinstopfen, ja, damit sie dort Lüge für Lüge für Lüge für Lüge hören, nur damit sie danach wissen, ja, das ist eigentlich eine Lüge. Aber wer weiß, was da wirklich passiert. Vielleicht sind sie dann so sehr versucht, dass sie den Herrn den Rücken kehren, dass sie ungehorsam werden im Glauben. Und das wollen wir natürlich nicht. Und ich glaube nicht mit 6 oder 7, mit 8, mit 9 oder 10 Jahren, dass ein Kind schon so vernünftig und so standhaft und so reif im Glauben ist, dass man es einfach in die gottlose Welt schicken. Das glaube ich nicht. Ja? Steht auch nirgendwo in der Bibel. Und das ist auch nicht biblisch. Ich meine, das Gegenteil ist der Fall. Wir sollten unsere Kinder mit Gläubigen Kindern zusammenkommen lassen und diese Gemeinschaft auch beaufsichtigen und pflegen und vielleicht entstehen dann Freundschaften, vollkommen in Ordnung. Das ist der biblische Weg. Aber wir sollten doch nicht unsere Kinder mit gottlosen Kindern auf einen Weg schicken und unter ein Joch bringen. Und dort, ich sage euch eins, kenne Familien, die das machen und man nimmt einiges mit aus der Schule. Man nimmt einiges mit und man ist versucht, gewisse Dinge eben zu tun. ich persönlich mit einbegriffen. Ja? Ich meine, zu meiner Schulzeit, kann mich noch erinnern, nur Ungläubige, ja, ich war der einzige stolze Katholik, habe ich immer gesagt, aber ich wusste, dass es nicht ganz richtig war. Ich war nicht gerettet, gebe ich zu, aber ich war immer der Außenseiter, weil ich immer mit der Bibel gekommen bin. Okay? Das heißt, auch in meiner Zeit als ungläubiger Katholik wurde schon ausgegrenzt und gemobbt, nur weil ich Katholik bin, okay? Nur weil ich auf die Bibel beharrt habe. Okay? Und stell dir vor, dein Kind ist gerettet und liebt den Herrn mit 7, mit 8, mit 9, mit 10, du schickst es jetzt in die gottlose Schule und da sind alle Atheisten, dein Kind wird gemobbt werden, dein Kind wird schlecht gemacht werden, dein Kind lernt keine Freundschaften kennen, weil diese Freunde, die dann dort sind, sind alle gottlos. Was bringt das dann? Das bringt genau gar nichts. Und die Lehrer, die erzählen dann genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Bin ich der Einzige, der das sieht, dass es einfach ein Blödsinn ist, das zu tun? Ich meine, das ergibt doch gar keinen Sinn für uns Christen. Ich meine, ich gehe doch auch nicht in eine Anstalt, in eine gottlose Anstalt, als erwachsener Mann oder als erwachsene Frau, gehe ich doch auch nicht hin, nur damit ich lerne, wie ich Gottlosen widerstehen kann. Machen wir das? Ich meine, geht irgendwer von euch in eine gottlose Anstalt, in eine, weiß nicht, vielleicht nennen wir es Universität oder sonst was, gehst dorthin, nur damit du lernst, wie du mit Gottlosen umgehst? Das machen wir doch nicht bewusst und machen wir auch nicht vorsätzlich, sondern natürlich, du musst in die Arbeit, du musst arbeiten, da lernst du sowieso. Aber dann bist du schon 16, 17, 18, 19. Dann bist du schon reifer, dann bist du schon standfester. Du hast deine Eltern hinter dir, die dir den Rücken stärken, die dich erzogen haben, die dich geführt haben im Glauben. Und du hast eine Basis im Glauben. Ich hoffe, du hast mit 16, hoffe ich, dass du schon die Bibel einmal gelesen hast. Ich hoffe es. Oder zweimal, oder dreimal. Oder öfter, je öfter, desto besser. Damit du standfest bleibst, damit du die Verse im Kopf hast. Wenn wir erwachsen, ja, ich meine, unsere Zeit ist abgelaufen, nicht? Ich habe mit 16 erst da angefangen, die Bibel zu lesen. Zu spät, nein, es ist nie zu spät, natürlich die Bibel zu lesen eh nicht, ja. Aber je früher, desto besser. Wir sollten schauen, dass die nächste Generation es besser hat als wir, dass sie standfester wird, dass sie noch klarer wird im Kopf und nicht sich manipulieren lässt von diesen gottlosen, atheistischen Menschen in der Schule. Ich lese nochmal Jakobus Kapitel 4 vor, müsst ihr es nicht aufschlagen. Jakobus Kapitel 4, Vers 3. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Nun, und jetzt, ich meine, Feind ist in dem Sinne nicht zu verstehen, dass wir jetzt Gott hassen. Das ist nicht in dem Sinne, wir sind keine Gotteshasser. Okay? Das sind die ganzen Verworfenen da draußen, die Gott schon abgelehnt haben und Gott hat sie dann abgelehnt. Wir wissen das schon, Verwerfungslehre, habe ich schon öfters gepredigt. Sondern Feind in dem Sinne, feindlich gegenüber Gott gestellt, in dem Sinne, dass wir fleischlich werden, dass wir weltliche Freunde haben, dass wir unsere Zeit damit verschwenden, dass du die besten Buddies in deinem Leben kein einziger an Jesus glaubt, dass du ihnen deine Sorgen erzählst, die du im Glauben erfährst, deinen gottlosen Freunden. Und du vertraust dann immer mehr diesen Leuten, obwohl du eigentlich ein Feind der Welt sein solltest und nicht feindlich gegenüber Gott gestellt sein solltest. Und die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Das sollte für uns Christen eine Warnung sein. Wenn wir anstreben, Freunde mit der Welt zu sein und freundschaftlich mit unseren gottlosen Freunden zu gehen, wie sieht uns Gott dann? Sieht uns Gott dann als Freunde oder eher als Feinde? Na, eher als Feinde und nicht als Freunde. Das ist das, was hier steht. Und das sollte eine Warnung sein und sagen, hey, ich möchte nicht Gott feindschaftlich gegenüberstehen, ich möchte, dass Gott ständig gegen mich kämpfen muss in meinem Leben als Christ, weil ich eben nicht das tue, was er sagt. Ich sollte mit meinen weltlichen Freundschaften aufhören, mit meinem weltlichen Umgang aufhören, damit ich als Freund Gottes gelte und ihm mich anvertrauen kann, ihm meine Sorgen erzähle, meinen Brüdern meine Sorgen erzähle, meinen Brüdern zu besten Freunden mache, zu segengewinnenden Partnern mache und nicht fleischlich handle. Noch ein Vers habe ich in Amos Kapitel 3, Vers 3, lese ich auch noch vor. Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind. Einige wollen es doch erklären. Nee, Bruder, das ist ein bisschen zu radikal, weil Christen können sich ja eh schützen, wenn sie auch mit gottlosen Freunden Umgang haben, oder? Sie können einfach sagen, ich mache nicht mit und so weiter. Was sagt uns Amos 3,3? Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Hey, du kannst nicht mit einem Atheisten zusammengehen unter ein Joch, wenn du nicht zumindest übereingekommen bist, dass du nicht mehr über den Glauben redest. Geht nicht. Probier es aus. Probier es nicht aus, aber wenn du blöd sein willst, ja, wenn du sagst, ich will dumm sein, es ausprobieren und erst daraus lernen, probier es aus, dann bist du dumm. Wenn du sagen willst, hey, ich möchte weise sein, ich möchte einfach darauf vertrauen, dass die Bibel recht hat, dann probierst du es nicht aus und sagst du sofort, hey, weg, ich möchte, nein, ich möchte mit Atheisten nicht befreundet sein. Vielleicht nur so viel Freundlichkeit aufweisen, dass ich in das Evangelium predige und dann vorbei. Keine innige Freundschaft, weil sonst müsstest du mit ihnen übereinkommen. Und wie auch immer dieses Übereinkommnis aussieht, sie ist nicht gut. Weil du wirst entweder übereinkommen zu sagen, okay, ich rede nicht mehr über Jesus, dann wirst du sagen, okay, ich rede gar nicht mehr über die Bibel, okay, dieses Thema darf ich auch nicht mehr sagen, was mit dem Glauben zu tun hat. Was kann ich dann überhaupt noch sagen, außerweltliches? Nichts. Im Endeffekt bleibt nur das, über was er hören will. Ja, das heißt, du musst dich ihm anpassen. Das ist dein Übereinkommnis. Und wenn du das vermeiden willst, brich dieses Joch auf, geh unter ein Joch mit deinen gleichgesinnten Brüdern, geh in die Kirche, lese mit ihnen die Bibel, geh mit ihnen Seelen gewinnen, leiste deine Hilfeleistungen den Hausgenossen des Glaubens. Dort sollten wir unsere Liebe ausschöpfen und nicht mit gottlosen Menschen, die es eh nicht wollen. Weil sonst muss ich übereinkommen und sagen, okay, ich darf jetzt nicht Jesus sagen, ich darf jetzt nicht... Warte mal, ich will Jesus sagen. Ich will mit jedem meiner Geschwister über Jesus reden. Ich will Jesus preisen und loben, groß machen, ja, und nicht ständig aufpassen müssen bei jedem Wort, was ich sage. Hat ihn das jetzt verletzt? Oder muss ich jetzt mich entschuldigen, dass ich Jesus gesagt habe? Oder? Das hat keine Zukunft. Du musst damit abbrechen. Du wirst Kompromisse eingehen. Na, was machst du denn eigentlich, wenn du essen gehst mit diesen Leuten? Was machst du dann? Ja? Gott, danke für das Essen. Ja? Und der Atheist schaut dich an und sagt, was redest du da jetzt? Wo ist Gott? Ich sehe Gott nicht. So redest du nicht. Sie verstehen das nicht. Ja? Du kannst nicht mal Gott danken und loben dafür. Wahrscheinlich wirst du irgendwann mal schweigen, nicht mehr beten, um diesem Typen dazu gefallen. Okay. Was ist, wenn du gerade eine Bibelstelle gelesen hast und du willst unbedingt über diese Bibelstelle reden? Ist doch oft so, oder? Wir lesen manchmal Bibelstellen. Ich habe letzte Woche wieder ein paar Stellen unterstrichen, weil sie mir sehr interessant erschienen sind. Und natürlich möchte ich über diese Bibelstellen reden auch. Ja? Mit meiner Frau vielleicht, oder mit meinen Kindern, oder mit Brüdern im Herrn. Aber stell dir vor, deine Freunde sind nur Gottlose. Oder du hast diesen einen wunderbaren Freund, mit dem du dich immer triffst, und du willst unbedingt über diese Bibelstelle reden. Ja? Du erzählst es ihm dann. Es rutscht einfach raus. Und ich sage dir, was passieren wird. Er wird dir sagen, lass das endlich bitte. Ja? Es wird dich mitten ins Herz treffen. Und irgendwann, wenn du diese Dummheit gemacht hast, ja, wie ich schon gesagt habe, wirst du dann draufkommen, Moment einmal, jetzt ist Schluss. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann mit diesen Leuten nicht zusammen irgendwas unternehmen, ohne dass sie mir ständig sagen müssen, lass den Glauben sein. Weißt du? Und dann wirst du draufkommen, ich hoffe nicht zu spät, ich hoffe, du nimmst das jetzt ernst und sagst, hey, Moment einmal, ich habe so einen komischen Freund, ja, der immer nichts vom Glauben hören will und ich habe so viel Zeit mit ihm verbracht, wir machen so viel gemeinsam, brich dieses Joch auf, damit du das richtige, unter das richtige Joch kommst, ja, damit du auch Zeit für deine richtigen Brüder hast. Und jetzt sagen einige, ich habe mich so sehr unter Kontrolle, Bruder Andi, ich kann mich wirklich kontrollieren. Ich werde nicht die guten Sitten verderben. Ich werde, auch wenn ich schlechten Umgang habe mit diesen Menschen, ja, schlechte Gemeinschaft habe, werde ich trotzdem nicht sündigen. Moment einmal, was sagt die Bibel? Darum, wer meint, er stehe, der siehe zu, dass er nicht falle, oder? Lasset uns nicht hochmütig sein und sagen, ich gehe in die Disco, aber ich schaue niemanden dort an. Okay? Ich gehe in eine Shisha-Bar, aber ich greife keine an. Oder ich begebe mich unter Rauchern, aber ich werde nicht eine Zigarette nehmen. Lieber den Abstand suchen und sagen, Moment einmal, sei nicht hochmütig. Wir alle haben ein sündhaftes Fleisch und das Fleisch begehrt nicht das, was der Geist will. Das ist wie ein Kampf, sagt die Bibel. Wenn ich mein Fleisch in die Position bringe, wo es dann gut, also schnell sündigen kann, dann könnte es sein, dass du fallst. Wenn du hochmütig bist. Das heißt, lieber demütig. Willst du ein demütiger Christ sein? Brich dieses Joch mit deinen weltlichen Freunden und dann wirst du hoffentlich nicht fallen. Und als einen letzten Punkt muss ich noch ansprechen. Es gibt einen Unterschied zwischen inniger Gemeinschaft und zwischen dem Dienst in der Welt. Wir haben natürlich einen Dienst in dieser Welt zu vollbringen. Ich lese da vorne in Matthäus Kapitel 5, das ist die Bergpredigt. Schlagen wir nochmal zuletzt Matthäus Kapitel 5 auf. Matthäus Kapitel 5, die Bergpredigt. Ab Vers 13, da sagt der Jesus: Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nun, was heißt das jetzt? Das heißt, wir haben natürlich einen Dienst in dieser Welt. Herr Jesus sagt hier, die Leute sollen es sehen, diese guten Werke, und sie sollen euren Vater im Himmel preisen. Darunter zähle ich jetzt nicht nur Seelen gewinnen, darunter zähle ich natürlich auch den Umgang als Christen miteinander, unsere guten Werke füreinander und auch unsere guten Werke in der Arbeitswelt, unsere guten Werke bei unseren ungläubigen Familien und so weiter. Die Leute werden das sehen und die werden sich verblüffen. Die sagen, wie kann ein Christ, wie kann der Typ so selbstlos sein? Wie kann der Typ so viel Liebe haben? Wie kann der Typ so viel Vergebung haben? Und so weiter und so fort. Und wieso haben die so eine gute Gemeinschaft, diese Christen überhaupt? Die helfen sich, die machen gemeinsame Sachen, die gehen in den Gottesdienst, sie essen gemeinsam, sie vergeben einander, hoffentlich. Ja. Wie kann das sein? Und das wird die Leute dazu bewegen und sagen, Moment mal, ich will wissen, was dahinter steckt, in der Arbeitswelt vielleicht oder in deiner Familie und sagen, wieso bist du so vergebend und freundlich eigentlich? Nicht? Vielleicht sagen das deine Eltern zu dir, dann hast du es wirklich geschafft, das einzuhalten. Dann hast du deine guten Werke sichtbar sein lassen, unter deinen Brüdern, bei der Familie, überall, bei allen Menschen. Ja? Und das ist natürlich ein Dienst, das müssen wir strikt trennen von inniger Gemeinschaft. Ist ja nicht so, dass wir jetzt in der Arbeitswelt dorthin gehen und nur damit wir dort innige Gemeinschaft haben, sondern wir haben die Gemeinschaft automatisch, ja, wenn wir schon dort arbeiten. Wir müssen mit Leuten reden, wir müssen mit ihnen Umgang haben und dann sehen sie unsere guten Werke. Der Paulus sagt in 1. Korinther 5, Vers 9, müsst ihr es nicht aufschlagen, ich habe euch in den Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Das heißt, was er hier sagt ist, Moment mal, mit Unzüchtigen oder Habsüchtigen oder Räubern in dieser Welt haben wir nun mal Umgang. Die sind da. Die sind überall. Sondern wir müssen sonst aus der Welt hinausgebeamt werden, wenn du so willst. Ja, damit wir überhaupt keinen Umgang mehr mit diesen Leuten haben. Nein, aus der Welt, ja. Wir werden immer wieder Leuten begegnen, die uns vielleicht zuhören, vielleicht auf YouTube auch unsere Predigten hören, die nicht gläubig sind, vielleicht auch draußen auf der Straße uns begegnen und so weiter und so fort. Aber das ist strikt zu trennen von meiner Motivation als Christ, eigenständig, vorsätzlich Gemeinschaft zu suchen mit Ungläubigen. Das musst du trennen. Der Dienst für den Herrn ist eine Sache, Zeugnis zu sein für andere Menschen ist eine Sache, aber innige Gemeinschaft solltest du nicht mit Ungläubigen haben. Also, wenn du heute den Gottesdienst verlässt, dann prüf dich selbst und stell diese Fragen. Was haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Und beantworte sich selbst laut, sodass du dich selbst dabei hören kannst. Ja? Und wenn du weltliche Freunde hast, brich diese Freundschaften ab. Predige ihnen das Evangelium, brich es ab, brich dieses Joch. Und die innige Gemeinschaft, wenn du mit ihnen innige Gemeinschaft pflegst, bricht diese innige Gemeinschaft ab. Weil für was ist diese innige Gemeinschaft? Auf keinen Fall für die Ewigkeit. Ja? Mach einen Einschnitt, mach klar, dass solche Freundschaften keine Zukunft haben. Sag dir das selber. Das hat keine Zukunft. Es hat keine Zukunft. Weder auf dieser Welt, noch in der zukünftigen Welt. Weil spätestens da, wenn er nicht gerettet wurde,
ist er in der Hölle. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ja? Du wirst jahrzehntelang mit diesem gottlosen Typen abhängen. Wenn er stirbt und du stirbst, wirst du ihn sowieso nie wiedersehen. Also für was ist es dann? Nicht für die Zukunft. Es ist nicht, es hat keine Zukunft. Stell diese Fragen, beantworte sie selbst. Ich will abschließen mit einem Psalm, Psalm 133, Vers 1. Ich lese es vor. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Lass uns noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich bete, dass du uns das klar machst nochmal, Herr, dass du uns aufmerksam machst darauf, dass du uns sensibel machst, Herr, auf unsere Freundschaften, die wir haben, dass wir das prüfen. Und vielleicht haben wir irgendwelche Freunde als Katholiken oder irgendwelche Mormonen oder Pfingstler, Herr. Hilf uns, das abzuschließen, dieses Joch zu zerbrechen, Herr. Und hilf an jedem hier bei uns und auch alle, die vielleicht zuhören, die gerettet sind, dass sie das Richtige tun, dass sie deinem Wort gehorsam sind und dass sie sich Freunde suchen, die gerettet sind, die unter, mit denen unter ein Joch gehen, Herr, eines Sinnes sind und dir dienen können. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dieses Joch zu zerbrechen. Im Namen deines Sohnes Jesus. Amen. Amen. Wir singen noch ein letztes Lied.